Geliebte Geschwister, ich grüße euch an diesem wunderschönen Sonntagmorgen und freue mich, dass ich wieder eingeladen wurde, um euch hier am Wort zu dienen. Am vergangenen Ostersonntag, dem Auferstehungssonntag, durfte ich hier zuletzt Gast sein und mit euch einen wunderbaren Gottesdienst feiern. Festlich war es, es gab wunderbare Lieder, es gab wunderbare musikale Begleitung, es gab eine sehr gute Predigt. Und das Ganze war festlich, es war frohgemut, wie dieses Paul-Gerhardt-Lied, was wir eben gemeinsam gesungen haben. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, denn die Bibelstellen, die ihr alle sehr gut kennt und über den ersten Auferstehungssonntag sprechen, sprechen eine ganz andere Sprache. Und darüber wollte ich heute mit euch nachsinnen. Deswegen der Titel für heute, für die Predigt: Auserwählt, gefallen und wieder aufgerichtet. Lasst mich kurz beten. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. O Herr, wir wollen dich bitten, dass du jetzt in dieser Predigt zu uns sprichst, dass es nicht meine Worte sind, sondern deine Worte, dass es dein Heiliger Geist ist, der jedem Einzelnen von uns nahe geht und ihm auf seinem Glaubensweg voranhilft, ihm die Ermutigung schenkt und die Zuversicht, dass dein Heil gewiss ist und dass du ein liebender Gott bist, der auf seine Herde wohl achtet. Amen. Der Predigttext, auf den ich mich zunächst einmal stützen möchte, kommt aus Markus 16, 1 bis 14. Ich lese, ich habe leider keine Schlachterbibel oder andere Dinge zu Hause jetzt mitnehmen können, aber versuche das aus dieser revidierten Elberfelder nahezubringen. Der Auferstehungssonntag. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürzsalben, um zu kommen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche kommen sie zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von dem Eingang der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft hineingingen, sahen sie einen Jüngling zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Amen. Diese kurze Darstellung, die ganz früh mit dem Auferstehungssonntag beginnt, zeichnet ein sehr düsteres Bild. Ein Bild, das eben nicht vergleichbar ist mit dem, was wir eben in dem Paul-Gerhardt-Lied so wunderbar singen durften und in dem, was ich auch am Sonntag bei euch erleben durfte und was auch in vielen christlichen Gemeinschaften in der Welt erfahren wird. Diese Festigkeit, diese Freude, diese Zuversicht, dieses Ich bleib dran, weil der Herr mich festhält, was wir in diesen Paul-Gerhardt-Büchern gesungen haben. Oder ein anderer Vers, der davon sprach: Ich fürchte mich nicht mehr vor der Welt. Ich spotte die Welt, der Spotte der Welt. Ja, das waren alles so Wörter, die den Jüngern am ersten Auferstehungssonntag völlig fern gewesen sind. Sie befanden sich in einem völlig desolaten Zustand. Sie waren geschockt, sie waren verängstigt, sie waren depressiv. Sie waren, wie sagt es Christus später, ungläubig. Und das möchte ich mit euch gerne etwas näher betrachten. Und ich habe mir vorgenommen, mit euch über drei Punkte zu sprechen. Das erste, nochmal genau hinschauen, in welchem Zustand befand sich die Braut Christi am frühen Morgen des ersten Auferstehungssonntags. Zum zweiten, warum befand sich die Braut in diesem erbärmlichen Zustand? Und zum dritten, wie holt der Bräutigam Jesus Christus seine Braut zurück? Wie wir eben gelesen haben bei Markus, der biblische Bericht über den Auferstehungssonntag beginnt bereits am frühen Morgen. Über den Tag davor, den Sabbat, ist in der Schrift nichts berichtet, gar nichts. Wir wissen, dass die Berichte enden am Karfreitag, Abend, als Jesus Christus vom Kreuz abgenommen wurde durch Josef von Arimathäa, dass Nikodemus kam und noch Spezereien, Aloe und Myrrhe gebracht hatte zur Einbalsamierung des Leibes Jesu Christi und dass er dann in das Grab des Josef von Arimathäa gelegt wurde und dass zwei Frauen als Zeugen dabei gewesen sind, um zu sehen, wo er hingelegt wurde. Danach endet der Bericht und fährt dann erst fort mit dem frühen Auferstehungssonntag. Aber an dem Sabbat ist nichts berichtet. Aber wir können uns sehr gut vorstellen, was an diesem Sabbat in den Menschen der Familie von Jesus Christus, seinen Aposteln und Jüngern vorgegangen ist. Wir müssen aber auch sehen, dieser besondere Sabbat, das Pascha-Fest, war eines der drei höchsten jüdischen Feste gewesen. Und es gab für jeden jüdischen Mann die Verpflichtung, an diesem Tag nach Jerusalem zu kommen, um zum Tempel zu gehen und dort zu opfern. Es war also ein Tag, der zum einen mit Gottesdienst verbunden gewesen ist, aber auf der anderen Seite auch mit Feierlichkeiten. Wir können davon ausgehen, dass der Braut Christi nicht nach Feiern zumute gewesen ist. Wir können davon ausgehen, dass sie die Erlebnisse der letzten Tage mit Sicherheit nicht erst angefangen mit Gründonnerstag, als Jesus Christus gefangen genommen wurde, sondern auch schon davor sich die Dinge zugespitzt haben. Fangen wir ruhig mit Palmsonntag an. Das war etwas gewesen, das muss man erstmal verarbeiten. Und dann dreht sich das Ganze innerhalb von wenigen Tagen, dass dann nicht mehr Hosianna gerufen wird, sondern kreuzigt ihn. Wir müssen auch sehen, dass für jeden erkennbar gewesen ist, dass der hohe jüdische Rat der Sanhedrin eine Mörderbande gewesen ist, die vor nichts zurückschreckte, um ihre Macht zu sichern und Störer zu entfernen. Und dass sie Macht darüber hatten, den Mob aufzuhetzen, gegen wen sie wollten, und falsche Vorwürfe und Zeugen vorzuführen, wie sie es wollten. Und dass sie das auch noch mit der Deckung der römischen Herrschaft tun konnten. Am Tag der Auferstehung war niemand am Grab unseres Herrn, um ihn dort bei seiner Auferstehung feierlich begrüßen zu dürfen. Niemand war da. Kein einziger hatte, was er vorausgesagt hatte, geglaubt. Alle gingen davon aus, mit der Kreuzigung ist dieser Weg zu Ende. Mit der Kreuzigung ist etwas Unerwartetes passiert, dass all das Schöne, was man sich erhofft hatte, an der Seite, ja an der Brust von Jesu Christi, zu Ende sei. Die wenigen, die am Auferstehungssonntag sich aus ihren Häusern und Schlupflöchern heraustrauten, gingen zu seinem Grab hin, um seinen Leichnam die Ehre zu geben, vornehmlich die Frauen. Niemand schien an seine Worte von seiner Auferstehung am dritten Tage zu glauben. Und der Schock, der vergangenen Ereignisse steckte ihn ganz tief in den Gliedern. Ich möchte noch mal hier kurz auf Markus 16,1 zurückgehen. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Das war der Zustand der Frauen. Und das waren ja besondere Frauen gewesen. Frauen, die in ganz besonderem Maße Jesus Christus über 3,5 Jahre kennenlernen durften. Die Zeugen waren, die selber von dem Herrn in ganz besonderer Weise auch geheilt worden sind, befreit worden sind. Sie haben unglaubliche Dinge erleben dürfen. Sie haben gesehen, dass der Herr Tote wieder auferweckt hat, wie Lazarus, wie die Tochter des Jairus, wie den Jüngling von Nain. Das haben sie alles erlebt. Die Speisung der 5000, die ganzen Kranken, die er geheilt hatte. Und er hatte sie auch belehrt. Er hat ihnen das auch erklärt, was passiert. Sie haben, anders als wir, 3,5 Jahre, man nennt das vielleicht einen Crashkurs, erlebt an der Seite des Herrn. Und ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, anders als den Aposteln, wenn das auch ein bisschen zu viel für mich gewesen wäre. Ich bin deswegen dem Herrn sehr dankbar, dass er mit mir Geduld hat. Und da ich seit 35 Jahren durch diese Schule gehe, anstatt durch 3,5 Jahre, und dass er behutsam mit mir umgeht und diese Veränderung an mir nicht so schockartig auf mich zukommen, wie es bei der Braut Christi gewesen ist, am ersten Auferstehungssonntag. An anderen Stellen der Evangelium lesen wir dann, dass die Frauen, nachdem sie sich zuerst gefürchtet haben, es weiter zu sagen, schließlich doch die Botschaft an die Apostel ausrichteten. In Markus 16,10 heißt es, diese gingen hin und verkündigten es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Aber als sie diese hörten, dass er lebe und von ihnen gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Sie glaubten nicht. Wir sehen also hier, dass die Braut Christi sich in einem Zustand befand, der durch Schock, Unglaube, Trauer, Panik gekennzeichnet war. Und niemand war am Morgen des Auferstehungssonntags da, am Grab, um feierlich zu sehen, was Jesus Christus verheißen hatte. Ich bin auferstanden und hier ist es. Ich habe es euch immer wieder gesagt. Und ihr glaubt mir nicht. Und ihr seid nicht da, sondern ja, ihr seid ungläubig. Der Bruder, der am Ostersonntag hier die Predigt gehalten hatte, wies auf eine Statistik hin, auf eine Umfrage hin unter Evangelischen und Evangelikalen, was die Auferstehung angeht. Und er hatte darauf hingewiesen, dass sehr, sehr viele, sowohl bei der evangelischen Kirche wie auch unter den Evangelikalen, nicht an die Auferstehung glauben. An der Stelle setzen sie sich gleich mit der Braut Christi am ersten Auferstehungssonntag. Sie glaubten nicht an die Auferstehung. Für sie war das ein Geist, heißt das an anderer Stelle. Aber wir können an der Braut Christi am Auferstehungssonntag sehen, in welchem Zustand sie sich befunden hat, weil sie nicht an die Auferstehung glaubten. Ängstlich, panisch, Angst vor der Welt, Angst vor dem Tod, Angst um das eigene Heil, unfähig, dem Christus die Liebe, die ihm gebührt, zu geben, ihm Gehorsam zu folgen, das zu tun, was er aufgetragen hat, weil er hatte Anweisungen gegeben über seinen Tod am Kreuz hinaus. Pastor Olaf Latzel hat die Apostel und alle Jünger und Familienangehörigen in einer Predigt einmal eine Gurkentruppe genannt. Warum kommt er zu einer so harten Beschreibung? Nun, noch einige Zeit zuvor klang das doch ganz anders bei dieser Gurkentruppe, bei den Aposteln. Auch bei diesen mutigen Frauen, die schließlich da auch am Grab gewesen sind. Die Mutter der Söhne des Zebedäus bei Matthäus 20,20, ich muss gerade aufschlagen. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagte zu ihm: Sprich, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen sollen in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagte zu ihm: Wir können es. Er spricht zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zur Linken, das steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Petrus, auch ganz berühmtes Zitat bei Matthäus 26,35. Petrus spricht zu ihm, also dem Christus: Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und dann heißt es weiter: Und auch die übrigen, ich muss gerade umblättern. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Wo waren sie jetzt? Wie haben sie sich verhalten? Geflohen sind sie. Petrus hat ihn verleugnet dreimal. Ja, das war noch kurz vorher. Das ist noch keine 48 Stunden her gewesen. Und diese menschlich gesprochenen Zusicherungen, Fragen in Bezug auf ihre Beziehung zu Jesus Christus waren nichts mehr wert. In ihrer eigenen menschlichen Kraft waren sie nicht in der Lage, auch nur dem geringsten Druck standzuhalten. Und ihr Blick war in eine Richtung gerichtet, die nichts mit dem Liedgut zu tun hat, was wir von Paul Gerhardt vorhin gesungen haben. Aber wo ist denn ihr Glaubensgehorsam geblieben? Die Jünger waren alle ungläubig. Wie kann das sein? Aber genauso sind auch wir. Aber wenn wir Klarheit unter dem Kreuz haben, wie vielleicht Josef von Arimathea. Er ist der heimliche Jünger von Jesus Christus gewesen, war ein angesehener, reicher Mann, Mitglied des Sanhedrin, ein Ratsherr, wie es in der Schrift heißt. Er ist aus der Deckung rausgegangen. Er hat seinen Mut gesammelt, nachdem er vorher zu feige war, sich öffentlich zu Jesus Christus zu bekennen oder im Sanhedrin auch dagegen zu sprechen, was getan wurde. In den Evangelien heißt es, dass er zwar dagegen war, aber es ist nicht davon berichtet, dass er für Jesus Partei ergriffen hat. Aber Josef von Arimathea, er hat mitbekommen, was der Christus gelitten hat. Und er hat verstanden, dass es für ihn gewesen ist. Und er hat schließlich die Frage gestellt: Wenn der Christus das für mich gelitten hat, was bin ich bereit für ihn zu tun? Das hat ihm Mut und Kraft gegeben, Zuversicht, sich selbst wie in dem Paul-Gerhardt-Lied nicht mehr vor der Welt zu fürchten, nicht vor den Juden zu fürchten, sondern mutig zu Pilatus hinzugehen, um den Leib zu bitten. Der Leib, der ansonsten ohne das Wirken von Josef mit den übrigen Verbrechern in einem Massengrab gelegt worden wäre. Seine eigene Mutter kam nicht auf den Gedanken, hatte nicht die Gelegenheit, diese Bitte an Pilatus zu richten. Vielleicht war auch für sie nicht der Zugang möglich. Ich will sie nicht verurteilen deswegen, sondern auch hier Erfüllung der Schrift. Er wird in das Grab eines Reichen gelegt werden, wie es schon im Alten Testament heißt. aber auch wir. Nur dann, wenn wir die Klarheit unter dem Kreuz haben, wissen, was hat der Christus am Kreuz für uns gelitten und warum hat er das getan, nur dann hören wir auf, Furcht vor der Welt zu haben und den Blick zu richten auf die Ewigkeit und auf unsere Auferstehung. Nun, warum befand sich die Braut in diesem erbärmlichen Zustand, fragte ich mich als nächstes. Hatte der Herr sie nicht ausdrücklich und wiederholt über die bevorstehenden Ereignisse, ja, Gottes Plan unterrichtet? Nun, wir lesen in den Evangelien von mindestens 3 Ankündigungen von Jesu Leiden und Auferstehung. Angefangen Matthäus 16,21. Das ist jetzt die erste Ankündigung. Das ist schön unterteilt in meiner Bibel, in eurer sicher auch. Die erste Ankündigung über Jesu Leiden am Kreuz und die Auferstehung finden wir also bei Matthäus 16,21, Markus 8,31 und Lukas 9,20. Die zweite Ankündigung bei Matthäus 17,22 und Markus 9,30. Und die dritte bei Matthäus 20,17, Markus 10,32 und Lukas 18,31. Es ist also wohl berichtet, dass der Herr über eine lange Zeit immer wieder dargestellt hat, was ist der Plan Gottes? Ich sage, der gute Plan Gottes, der perfekte Plan Gottes. Und der perfekte Plan Gottes endet nicht am Kreuz. Das hatte der Christus ausdrücklich dargestellt. Vielleicht darf ich kurz mal bei Markus 9,30 die Stelle lesen. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfahre. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert. Und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. 3 Tage muss überliefert werden, sie werden ihn töten, aber nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Eigentlich zu verstehen, muss man nicht für studiert haben, Theologie irgendwie 5 Jahre oder so etwas, sollte zu verstehen sein. Oder Lukas 18,31. Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am 3. Tag wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von diesen Dingen. Und dieses Wort war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Der Herr Jesus Christus hat sich viele Gedanken über seinen Tod gemacht und das sogar schon, bevor er als Mensch auf diese Erde kam. Für ihn war in der Ewigkeit mit dem Vater der Plan gefasst worden, wie es mit ihm gehen würde. Er wusste das, er kannte es, es war ihm nicht verborgen. Er hat diese Aufgabe freiwillig übernommen, aus Liebe zu uns und aus Liebe zum Vater. Und er hat nicht gezögert, das auch seinen Jüngern zu erklären. Das ist der Plan, das wird passieren. Und schaut in die Propheten, da steht es auch drin. Aber sie wollten es nicht verstehen. Es gibt manche Dinge, die wollen wir nicht verstehen. Da sagen wir, wie Petrus sagte, dieser Plan ist nicht gut. Das ist nicht gut, das soll dir nicht passieren. Das passte nicht in seine moralische Vorstellung, wie die Dinge gehen sollten. Der Plan Gottes schien ihm nicht gut zu sein, nicht vollendet, sondern etwas, da können wir noch mal drüber diskutieren. Vielleicht haben wir noch einen besseren Weg. Lass uns noch mal zusammen sprechen und darüber nachsinnen. Die Jünger wussten nicht, was die Auferstehung von den Toten bedeuten sollte. Sie konnten sich den Tod des Messias nicht vorstellen, trotz dieser Erklärungen. Es ist auch zu sehen, dass diese Ankündigung über seinen Tod nicht zu Beginn seiner 3,5 Jahre gewesen sind, sondern es gab gewisse Voraussetzungen. Die Jünger, die Apostel, die mit ihm gezogen, mit ihm unterwegs waren, haben erstmal gesehen, dass er vollmächtig ist, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Und nachdem er das von ihnen gehört hatte, dieses Zeugnis, ja, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes, da hat er dann angefangen, mit ihnen zu sprechen über den Tod. Als ich klein war im Glauben, konnte ich solche Dinge auch nicht ertragen. Und ich bin sehr dankbar, dass der Herr auch sehr schrittweise mit mir vorgegangen ist, mich zu formen. Und dass dieser Prozess auch immer noch fortschreitet. Aber ich verstehe an der Stelle immer deutlicher, wann ist etwas im übertragenen Sinne zu deuten und wann ist es wortwörtlich gemeint. Und in diesem Falle von seinem Tod und den Leiden, die damit verbunden sind, und der Auferstehung, meinte der Herr das wörtlich. Aber sie waren geneigt, sich das nicht vorzustellen, denn sie hatten ein anderes Bild von der kommenden Herrschaft des Christus. Sie hatten ein Bild gehabt, was davon geprägt war, das wir von König David kennen. Wie ist König David nach Jerusalem eingezogen? Mit Prunk und Pomp, begleitet von seinen Soldaten, von seinen Freunden. Es wurde ihm zugejubelt, er wurde gesalbt. Was hat er anschließend getan? Er hat dafür gesorgt, dass seine Freunde, seine Vertrauten, seine Verwandten gute Posten bekommen haben, dass sie im Reich des Davids Aufgaben gefunden haben, dass sie belohnt wurden für ihre Treue, dass sie in den schweren Zeiten David unterstützt haben, dass sie ihn nicht alleine gelassen haben. Und als dann der Palmsonntag kam und die Menschen in den Straßen riefen, Hosianna, da kam die Idee, das wird jetzt hier genauso. War denn die Auferstehung so etwas Neues und der Gedanke daran für die Jünger etwa zu fantastisch? Denn wichtig ist, das Wort Auferstehung ist ein Wort, das bedeutet Neuschöpfung. Nicht wie beim Lazarus, das war eine Wiedererweckung, eine Wiederbelebung des gleichen Körpers. Lazarus war immer noch in seinem menschlichen, verletzlichen, verwesenden Körper gewesen, der noch nicht die Unsterblichkeit angezogen hatte. Er war noch nicht verherrlicht, sondern er ist wieder in seinen alten Körper hineingeholt worden vom Herrn. Das ist ein anderes griechisches Wort und auch im Hebräischen ein anderes Wort als Auferstehung. Das ist ganz wichtig. Und dieser Gedanke an die Auferstehung ist bereits im ersten Buch Mose erwähnt. Gott hat den Menschen nach Gottes Bild zu einem Ewigkeitsgeschöpf erschaffen. Matthias hat eben schon eine Stelle bei Hiob erwähnt, wo auch das ewige Leben erwähnt ist. Und hier gibt es noch eine andere Stelle bei Hiob, bei 19,25, die auch sehr bekannt ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde auch ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein, und die Erde wird die Toten wiedergeben. Und auch bei Hesekiel 37,1 finden wir in einem Lied, nein, Verzeihung, das war bei Jesaja 36,19, in einem Lied, Aber die Toten werden leben, auch mein Leichnam. Sie werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes. Denn dein Tau ist ein Morgentau und die Erde wird die Toten wiedergeben. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Bei Matthäus 22, 23 kennen wir diese berühmte Stelle, an der die Sadduzäer versuchen, mit Christus zu streiten. An jenem Tag traten Sadduzäer zu ihm und sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn. Also an der Stelle genug Belege, dass im Alten Testament in den Propheten viele, viele Hinweise auf Auferstehung, auf ewiges Leben nach dem Tode beschrieben, versprochen ist. Und wir kennen auch noch diese berühmte Stelle, als Lazarus gestorben ist, schon 3 Tage tot war, im Grab lag und schon am Stinken war. Und als der Jesus eintrifft, sind alle am Trauern. Und er führt dieses berühmte Gespräch bei Johannes 11, 24 mit Martha. Martha, vielleicht muss ich das kurz aufschlagen. Johannes 11, 24. Martha, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird. In der Auferstehung am letzten Tag. Also was die Propheten auch verheißen hatten. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief die Schwester Maria heimlich und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Obwohl Martha die Lehre von der Auferstehung erst durch den vollständigen Beweis, durch die Auferstehung von Jesus Christus erhalten sollte, glaubte sie aber schon vor der Auferstehung fest daran, dass es eine Auferstehung am jüngsten Tage geben würde. Für alle. Dass sie glaubte, dass es einen letzten Tag geben wird, an dem alle Tage der Zeit gezählt und vollendet sein werden. Dass es an jenem Tag eine allgemeine Auferstehung geben wird, an dem die Erde und das Meer ihre Toten preisgeben werden. Dass es eine individuelle Auferstehung für jeden Einzelnen geben wird. Dennoch scheint sie im Angesicht des Todes ihres Bruders Lazarus in diesem Ausspruch nicht besonders viel Wert hineinzulegen. Denn auch wenn ich weiß, dass er am jüngsten Tage auferstehen wird, was nützt mir das heute? Mein Bruder ist tot und ich bin in Trauer. Und das ist unsere Schwäche und unsere Torheit, dass wir zulassen, dass gegenwärtige, sinnliche, wahrnehmbare Dinge einen tieferen Eindruck auf uns machen, als den Blick auf das Zukünftige, was in Herrlichkeit auf uns wartet. Martha scheint zu glauben, dass die zukünftigen Dinge ihre Unzufriedenheit, ihre gegenwärtigen Kreuze nicht aufwiegen werden. Und deswegen auch in ihr keine Freude war, als sie in diesem Gespräch mit Christus ihm zwar zusicherte, dass sie an die Auferstehung glaubte, aber heute nicht. Heute bringt mir das keine Freude. Wir müssen vielleicht auch sehen, dass die Apostel, dass die Frauen, dass die Jünger gewohnt waren, dass sie an Christo Brust liegen durften. Sie konnten ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Sie konnten mit ihm am Tisch sitzen. Sie konnten ihn anfassen. Sie konnten ihn hören. Sie konnten ihn riechen. Für sie war er ein Vertrauter. der da war, auf den man zugehen konnte. Und er hat ihm sofort geantwortet, wenn man ihn angesprochen hatte. Wir haben das nicht gehabt. Wir haben den Christus nie in dieser Form kennengelernt, sondern uns reicht es aus, dass wir die Beschreibung aus der Heiligen Schrift haben, dass wir durch den Heiligen Geist bekräftigt die feste Zuversicht haben, auch wenn wir nicht geschaut haben, glauben wir. Sind wir bereit, wie in dem Paul-Gerhardt-Lied beschrieben, unsere Furcht vor der Welt und vor dem Tod wegzutun und den Sieg des Christus zu feiern an jedem Auferstehungssonntag? Der letzte Punkt: Wie holt Jesus Christus seine gefallene Braut zurück? Wie geht er um mit den Frauen, dem Petrus oder, wie wir am Ostersonntag gehört haben, über die Emmaus-Jünger? Der Herr hatte ihnen über Jahre mit viel Geduld den guten, göttlichen Plan erklärt. Er hatte ihnen seine Vollmacht bewiesen, dass das, was er spricht, auch tatsächlich geschieht. Und er selbst tadelte sie nach seiner Auferstehung als ungläubig. Doch er lässt die Seinen nicht im Stich, dass sie schwach und verloren und einsam sein würden. Ich möchte das an drei Beispielen anschauen. Maria Magdalena. Bei Johannes 20,15 heißt es: Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni. Wie hat also Jesus mit Maria die Korrektur erfahren? Ich sag's mal so: Er hat ihr einen Klaps gegeben. Oder eine kleine Schelte, um sie zurechtzurücken. Mehr war nicht nötig. Das hat ausgereicht. Das hat für Maria Magdalena ausgereicht. Diese Ansprache: Maria, jetzt stell dich nicht so an. Mensch! Anders hatten wir es am Ostersonntag von dem Bruder gehört über die Jünger von Emmaus. Auch sie waren bei den Aposteln in Jerusalem. Sie hörten das Zeugnis von Maria Magdalena und Petrus, aber sie glaubten ihnen nicht. Und in ihrem Unglauben gaben sie alle Hoffnung auf eine herrliche Fortsetzung der Gemeinschaft mit Jesus auf. Darum beschlossen sie, wie es heißt, wieder nach Hause umzukehren und zu ihrem alten Leben zurückzukehren. Und die Stimmung war in Jerusalem im Verborgenen, wo sich die Jünger aufhielten und die Apostel, sicher nicht gut. Da gab es sicher auch Schuldzuweisungen, neben dem schlechten Gewissen, was jeder einzelne von ihnen bestimmt hatte. Und sie wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Sie hatten keinen Plan, was machen wir jetzt, wo unser Herr tot ist, nicht mehr da ist, im Grab liegt. Was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Wir waren doch gewohnt, dass wir unserem Herrn folgen. Er zeigt uns den Weg, er gibt uns die Aufträge, er sorgt für uns. Er ist doch immer da. Jetzt war er nicht mehr da in ihren Augen. Aber der gute Hirte geht seinen Schafen hinterher. Er spricht sie persönlich an. Er gibt ihnen Privatunterricht, den Emmaus-Jüngern. Durch seine Predigt, Auslegung und Zitierung der Heiligen Schrift appelliert er an ihren Herz und Verstand. Und das hat funktioniert. Und dann sind sie umgekehrt. Zurück nach Jerusalem, um es den anderen zu berichten. Und der letzte, den ich hier noch erwähnen möchte, Petrus. Er aber spricht zu ihnen, der Engel am Grab: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Also Petrus wird nochmal extra erwähnt, damit auch er die Zusicherung bekommt, du bist nicht verstoßen wegen deines Verleugnen, dass auch du mich verlassen hast, wo du doch vorher noch solche großen Sprüche geklopft hast. Auch du hörst immer noch zu mir und auch ich will immer noch mit dir diese wunderbare geistliche Beziehung haben. Und wir kennen diese Stelle bei, die dann darauf folgt, bei Johannes 21, 15 am See, nachdem sie die ganze Nacht gefischt hatten ohne Erfolg. Und der Christus am Ufer ist und sie sagt, sie sollen nochmal die Netze auswerfen. Und der dann das Feuer vorbereitet hatte und Fische zubereitet und sie speist. Und als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. So hat Jesus Christus in seiner Liebe auch den Petrus zurückgebracht und aufgerichtet. Und das hatte Erfolg. Das hatte Erfolg. Der gute Hirte sucht seine verlorenen Schafe. Der Herr begegnet einem jeden von uns anders. Aber die Begegnungen mit dem Herrn haben eins gemeinsam. Er spricht die Seinen persönlich an, um sie zu sich zurückzuführen. Die Wiedergeburt, der Moment, wo er zum Glauben kam, ist bei jedem von uns anders gewesen. Er hat eine andere Handschrift. Aber es ist der gleiche Gott, der uns persönlich, da wo wir gewesen sind, abgeholt hat. Und bei Lukas 15,4 kennen wir die Stelle, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Nachbarn und Freunde zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Der gute Hirte geht seinen Schafen hinterher. Er spricht sie persönlich an, er gibt ihnen Privatunterricht und durch seine Predigt, Auslegung und Zitierung der Heiligen Schrift appelliert er an unser Herz und unser Verstand. Dieses Zurückholen, dieser Blick weg von dem Christus, der in Person, in Fleisch und Blut vor einem sitzt immer, ist abgelöst worden durch einen geistlichen Blick. Und der feste Glaube an die Auferstehung Christi am dritten Tag hätte ihnen all diese Ängste, Depressionen, Tränen, Verzweiflung, Mühen und Kosten erspart und wäre viel wertvoller als alle Gewürze gewesen. Doch die göttliche Flamme in den Jüngern, die zunächst wie ein zerbrochenes Schilfrohr gewesen ist, wurde schon wenig später wie eine mächtige Zeder und das zitternde Lamm wie ein Löwe. Wir kennen das Beispiel und den Bericht über Stephanus. Aber wir kennen es auch von Paulus, der dann mutig vor dem Pilatus, glaube ich, steht. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, also die Christen, dem Gott der Väter auf diese Weise dienen, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und den Propheten geschrieben steht. Und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Paulus sagt, meine Hoffnung ruht auf Gott. Alle meine Erwartungen kommen von ihm. Und daher richtet sich auch mein ganzes Verlangen auf ihn und mein ganzes Vertrauen auf ihn, nicht auf mich. Meine Hoffnung gilt Gott und nicht der Welt. und einer, ich verlasse mich auf Gott und auf seine Macht, dass es am Ende der Zeit eine Auferstehung der Toten gibt, dass ich mir für die Zeit, die kurze, die mir hier noch verbleibt, nicht so viel Aufmerksamkeit schenken soll, ich die Welt nicht lieb haben soll, sondern dass ich mich auf eine freudige und glückliche Auferstehung freuen darf, einen Anteil an der Auferstehung der Gerechten mir zugesichert ist vom Herrn. Darüber freue ich mich und da schaue ich drauf. Amen.